Technofaschismus. Das klingt erstmal wie elektronische Musik, die in irgendwelchen Berliner Underground-Nazi-Clubs gemacht wird, ist aber gerade der Begriff, der beschreibt, wie Trump mit einer Geschwindigkeit von mehr als 160 Beats pro Minute die USA in eine Diktatur verwandelt. Und heute reden wir darüber. Wir reden über Project 2025, um mal zwei Sprachen in diesem Begriff zu nutzen, oder Projekt 2025. Wir reden über die Politik, wie die Medien versagt haben und wie die Tech-Giganten wie Twitter, Meta, Google und auch die Washington Post einem möchtegern Diktator helfen. Und nicht nur ich rede hier, sondern auch Phil.
Moin.
Und ab und zu Jannis.
Hola.
Genau, eine Trump-Folge mal wieder.
Ich überlege gerade, wann haben wir zuletzt über Trump, also tatsächlich Hauptfolgenthema-mäßig über Trump geredet?
Ich glaube,
ich werde das in Erfahrung bringen nebendran.
Zur US-Präsidentenwahl in der Folge Anfang November.
Doch, stimmt. Ich kann mich daran erinnern, dass, oder also in der Folge davor, bevor Trump gewählt wurde, glaube ich.
Ja, Anfang November. Weil gesagt haben, nein, Trump wird nicht gewählt.
Du hast ja deinen tollen Voraussager ausgepackt gehabt, der immer recht hatte, und diesmal hat er nicht recht gehabt.
Ja. Naja. Projekt 2025. Reden wir mal darüber. Grundsätzlich, was ist das für ein Projekt? Das ist gemacht von der Heritage Foundation. Das ist so ein neurechter Think Tank, wie es davon viele gibt in unterschiedlichen Einflussgrößen. Die haben sich gedacht, wie könnte die USA denn aussehen, so wie wir es wollen? Und haben eben so ein kleines Heftchen gemacht, wo ganz viele interessante Dinge drinstehen, wie man das Land umformen muss. Genau. Kennt Trump das Projekt?
Nein, natürlich kennt er es nicht. Er hat noch nie von diesem Thema gehört. Zumindest hat er es im Wahlkampf immer wieder behauptet. Denn auch unter den, sage ich mal, moderaten Republikanern ist das Project 2025 nicht so gerne gesehen worden. Weil doch einige Dinge nicht mehr mit den, ich sag mal, liberal ausgerichteten Republikanern übereinstimmen.
Genau, zu dem Projekt geht's. Man kann sich irgendwie die AfD so vorstellen, bildlich. Geht es darum, den Klimaschutz abzubrechen, die Rechte bestimmter Menschen
Klimaschutz braucht man gar nicht abbrechen, weil, also doch, den Klimaschutz abbrechen ist richtig, aber den Klimaschutz braucht man ja nur abbrechen, weil es keinen Klimaschutz gibt. Also das Leugnen vom Klimawandel ist zentraler Punkt.
Klimawandel, ja.
Stimmt, es war diese blöde woke Umweltbehörde, die man abschaffen muss, weil die solche Lügen verbreitet. Genau, aber so ist der grundsätzliche Duktus von diesem Programm. Also man will auch die Rechte von Menschen einschränken, zum Beispiel queeren Menschen. Man hat eine sehr biblische Definition in vielen Sachen, zum Beispiel auch Familienrecht, was dann auch Schwangerschaftsabbrüche dann verbieten würde. Man will alle Behörden so grundsätzlich zerstören, die gegen die eigenen Interessen arbeiten. Zum Beispiel das Department for Education unter der Heritage Foundation Chef Kennedy ein schönes Zitat gebracht: My life's work is to end the Department of Education.
Er hat's geschafft.
Wo man sagen kann, herzlichen Glückwunsch, ja. Du kannst jetzt in Rente gehen, bitte. Aber solche Sachen, also Programme für Bildung, Soziales und so weiter, alles soll zerstört werden. Und die Behörden dahinter am besten auch. Was es mehr geben soll, sind Atomwaffen zur Abschreckung.
Ach, schön.
Ja.
Auch ein sehr, sehr zentraler Punkt von dem Project 2025 ist, das Stärken der Exekutive, also die Zentralisierung der Macht hin auf den Präsidenten und eben seine Exekutivorgane, die noch dranhängen, um halt, sage ich mal, aus der Sicht des Projektes Prozesse zu beschleunigen, aus Sicht voneinander natürlich die Demokratie abzuschaffen. Und auch da ist man ja aktuell dran, oder das kann der Trump ja auch sehr gut, indem er zum Beispiel andere Rechtszweige wie die Judikative konsequent einfach ignoriert.
Ja, vor allem das Problem so ein bisschen an dem Rechtsstaat ist, manche Sachen dauern ein bisschen. Das heißt, wenn Trump da seine hunderte von Executive Orders raushaut, die alles Mögliche sagen, bis das Ganze erst vor Gericht landet und dann die Gerichte entscheiden, ob es überhaupt legal ist, was es oft nicht ist, kann schon mal ein Jahr vergehen, vielleicht zwei Jahre, und bis dahin ist schon alles zu spät.
Da gibt es auch tatsächlich einen Begriff für, eine Taktik, weil die Taktik auch von Trump schon in seiner ersten Amtszeit angewandt wurde, die nennt sich Flood the Zone. Den Raum so mit Informationen und Dingen überfluten, dass praktisch gar nicht die Möglichkeit von denen, die dagegen kämpfen, besteht, sich auf alles zu konzentrieren, alle Dinge angehen zu können, Heißt praktisch, du schmeißt 100 Mal Scheiße an der Wand, solange 80 Mal Scheiße hängen bleibt, hast du immer noch gewonnen, weil nur 20 Mal die Scheiße abgekratzt wurde. Und auch das tut Trump. Also der ganze Spaß mit Grönland, den Zöllen und so weiter und so fort, lenkt von all dem ab, was vielleicht noch getan wird, um die Demokratie in der USA sukzessive abzuschaffen.
Ja, als Beispiel Grönland finde ich ganz interessant. Jannis zum Beispiel.
Jannis ist Grönland.
Du weißt ja, ja, Jannis ist Grönland, ja. So eisig immer.
Stimmt, ich fühle mich eigentlich zu Dänemark zugehörig. Oder vielleicht auch nicht, wer weiß.
Du hast ja die psychologisch einzig richtige Entscheidung getroffen und dich möglichst wenig über die USA informiert.
Darum habe ich Twitter
exakt.
Das ist nicht mehr.
Aber du hast von Grönland mitbekommen, oder? So ganz grundsätzlich.
Ja.
Genau, und was will Trump da in Grönland machen? Oder mit Grönland?
Er möchte es am liebsten für sich, so wie ich das verstanden habe, eigentlich genauso wie Kanada. Und auch eigentlich wie den Golf von Mexiko, wo ich glaube, beim Golf von Mexiko hat es gewissermaßen funktioniert. Das heißt jetzt zumindest auf Google Maps mittlerweile auch tatsächlich schon Golf von Amerika.
Da muss ich zwischengrätschen, weil das sind zwei komplett verschiedene Dinge. Der Golf von Amerika oder Golf von Mexiko, wie auch immer man nennt, ist einfach nur ein Ozean, wo es nur um eine Umbenennung geht. Da ging es nicht um Gebietsansprüche oder sonst was. Das ist was ganz anderes.
Aber auch ablenkend gemeint. Weil das ein total dummes Thema ist.
Thema. Es gefällt den einfachen Republikanern.
Oh ja, Amerika! Ja, ja. Da kommen wir eventuell gleich noch drauf zu sprechen, wenn wir zum nächsten Thema gehen. Da steht tatsächlich bei Google Maps drin, Golf von Mexiko in Klammern, Golf von Amerika. Grönland möchte Trump am liebsten für sich, weil das als strategisch wichtiges Land sieht. Zum einen für vermutlich wie im Project 25 für diverse Waffen, aber auch wird unter anderem vermutet, dass, und das weiß man bei den USA mittlerweile, wenn es irgendwo Öl gibt, dann sind die da saumäßig schnell. Und man vermutet tatsächlich, dass unter Grönlands Eisdecke eine ganze Menge wertvolle Materialien liegen und unter anderem auch eine Menge Öl.
Ja, und das Thema ist auch relativ wichtig. Also ich bin gerade auf der aktuellen Webseite von der Washington Post und da ist der zweite Artikel, der da ist, auch schön mit Bild und so. Greenland is hard to defend. As Trump threatens, the Danes are trying. Heißt so ein Artikel, wo dann beschrieben wird, wie die Dänen sich versuchen zu wehren und versuchen, Grönland im Falle eines Krieges zu verteidigen. Was natürlich komplett absurd ist. Also Grönland ist an sich komplett unwichtig, aber Trump schafft es damit, die Leute gut genug abzulenken. Weil Grönland eben, es ist ein unglaublich gutes Thema für Journalisten oder für Twitter oder Reddit oder sonst was, wenn man da sehr viel darüber berichten kann. Man kann Grönlandsperspektive sagen, man kann Rechtliches darüber sagen. Das ist unglaublich interessant als Unterhaltungsthema, im Gegensatz zu so trockenen Sachen wie, ja gut, Bildungsministerium wird abgeschafft, 20.000 Leute werden entlassen.
Und das kann man sich halt auch nicht ganz relativ, so vorstellen. Ich glaube, das geht in Richtung, was du auch meinst. Es ist relativ simpel, eine eindeutige Perspektive bei dem Thema zu haben. Es gibt, sage ich mal, wenig einen Mittelweg. 50% Grönlands gehen zur USA, die anderen bleiben bei Dänemark. Ist ja vollkommen eine schwachsinnige Betrachtungsweise. Entweder ist man dafür oder man ist dagegen. Und schon hat man polarisierendes Thema und polarisierende Themen sind wunderbar wieder für Medien. Polarisierte Themen bringen Aufrufe.
Ja, und jetzt bei der Washington Post, neben diesem Riesenaufmacher zu Grönland, gibt es dann darunter in so einem Einzeiler, übrigens die Autokraten weltweit, die schauen sich Trump an, wie er das macht und wollen auch die Rechte zurückdrehen. Super kleines Thema, weil es ist halt nicht so unterhaltsam. Und das ist das, was Trump sehr gut macht. Er schafft es sehr gut, die Medien vorzuführen, indem er denen ein schönes Thema berichtet. Also ja, schön im Sinne von, da gibt es Klicks drauf und es interessiert die Leute aus irgendeinem Grund, während er im Hintergrund dann diese ganzen autokratischen Sachen macht.
Ja, wenn man stattdessen mal auf anderen Medien unterwegs, also auf anderen Seiten unterwegs ist, die nicht, sage ich mal, in irgendeiner Weise nahe der Einflusssphäre von Trump stehen, CBS News. Als Beispiel oder auch ABC News. Auf der Seite von CBS News sind die Top News eher FEMA, also Angst, dass die FEMA auch abgeschafft wird. Das Thema mit den Venezuelanern, die deportiert wurden. Das Thema mit dem Judge, also dem Richter, dass Trump die Security Clearances von Kamala Harris, Hillary Clinton und Co. Zurückgerufen hat. Dass die USA den legalen Status von mehr als einer halben Million Migranten zurückruft. Also deutlich mehr von dem, was im Kleinen auch passiert. Natürlich auch wieder Themen, die eng verarbeitet sind mit dem Flatze-Zone-Thema. Aber auch tatsächlich schon mal Kritik näher. Und da kommen wir doch zu einem guten Thema. Wie unterstützen denn die Tech-Bros, weil es heißt der Techno-Faschismus, Trump bei seiner Machtergreifung oder auch jetzt nachträglich denn?
Genau, denn was ich vielleicht nicht erwähnt habe, die Washington Post, die gehört Jeff Bezos. Und Bezos, den kennt man
oder
vielleicht von Amazon, diesem kleinen Buchhändler. Ja, jeder hat auch seine Informationsquellen. Okay, aber Bezos ist einer der reichsten Männer der Welt. Und das sieht man auch bei anderen. Man sieht das bei Meta, die sich Trump anbiedern. Man sieht es bei Google, die sich Trump anbietet und für seine Inauguration auch, ich glaube, 1 Million gespendet haben. Sehr viele Firmen bieten sich jetzt Trump an. Das heißt, entweder indem sie Trump finanziell unterstützen oder indem sie ihn ideologisch unterstützen, indem sie Programme für Gleichberechtigung oder sowas zurückfahren. Wobei man
hier auch ziemlich klar trennen muss. Punkt 1, es gibt keine guten Unternehmen in dem Sinne. Natürlich geht es den Unternehmen immer nur um den eigenen Gewinn. Es gibt aber dennoch Unterschiede zwischen auch den Unternehmen, die du gerade genannt hast. Zuckerberg tritt auch ganz klar offen für das ein, wofür Trump steht. Wie hat das so schön gesagt? Facebook muss maskuliner werden und so ein Spaß. Jeff Bezos, auch voll in der Unterstützung. Die Washington Post hat zum ersten Mal seit vielen Jahren, ich weiß gerade nicht wie lange, keinen Präsidentschaftskandidaten empfohlen. Und das Opinion Board, also die Kommentarsektion sozusagen in der Zeitung, in der Washington Post, soll sich in Zukunft nur noch auf Themen fokussieren, die dem Geist Amerikas entsprechen. Also Liberalismus, Wirtschaft, also auf gut Deutsch gesagt nichts mehr, was der Linie von der aktuellen US-Regierung widerspricht. Auf der anderen Seite stehen andere Unternehmen, die natürlich auch Trump unterstützen. Du hast es auch genannt. Google, Apple ist auch mit dabei, die Trump Geld spenden oder auch relativ zügig zum Beispiel den Golf von Mexiko übernommen haben. Gleichzeitig aber trotzdem im Kleinen mitunter trotzdem der Schiene widersprechen. Also Apple zum Beispiel hat eben nicht die DIY-Programme eingestellt, sondern vertritt diese weiter. Bei denen ist halt ganz klar einfach der Bammel, ja, wenn wir Trump nicht folgen, dann verbietet er uns oder macht uns halt das Geschäft kaputt. Und dann gibt es ja noch ganz andere.
Genau.
Ich möchte noch das letzte Beispiel nennen. Dein Lieblingsfreund, der dein Lieblingsbetriebssystem entwickelt hat.
Linus Torvalds.
Genau.
Was hat der gemacht?
Scheiße, wie heißt er? Bill Gates, danke.
Jetzt hast Bill du mich mit Linus Torvalds aus dem Konzept Bill gebracht. Gates.
Bill Gates, der offen sagt, ja, ich unterstütze Trump, aber auch offen gleichzeitig sagt, er bleibt in der Unterstützung und in der Nähe von Trump, um halt zu verhindern, dass Menschen sterben.
Ach, der Gute. Genau, also das ist schon ein bisschen nuancierter formuliert jetzt. Und teilweise muss man sagen, dass einige das machen, weil Trump sehr persönlich werden kann. Heißt, wenn sich Trump mal einen Feind raussucht, dann ist es sein persönlicher Feind und dann kann er sehr viel dagegen machen. Man könnte natürlich meinen, dass das dann als US-Präsident vielleicht kein geeigneter Kandidat ist, aber naja, da sind wir schon weit drüber. Aber es ist halt so ein bisschen das Problem. Wenn man Trump in irgendeiner Weise verärgert, kann das dazu führen, dass man persönlich von ihm angegriffen wird und deswegen sehr viel verlieren kann. Wie es bei guten Autokraten der Fall ist.
Das ist echt ein guter Autokrat. Manchmal etwas, glaube ich, zu sprunghaft. Der ist tatsächlich, glaube ich, ein bisschen zu sehr auf seine eigene Persönlichkeit ausgerichtet. Das könnte ihm tatsächlich irgendwann das Genick brechen, aber die Frage ist, ob es ihm das Genick bricht, bevor die USA in einen technofaschistischen Staat verwandelt wurde oder danach. Die Frage ist, haben wir schon oder steuern wir auf einen Point of No Return zu für die USA? Also was ist denn schon kaputt? Also eins der Themen, was ja oft gesagt wird, was die USA auf lange Zeit kaputt gemacht hat, sind ihre Auslandsbeziehungen. Wie sehr können wir einem Staat noch vertrauen, der innerhalb von nicht mal einem halben Jahr, nicht mal innerhalb von einem Vierteljahr. Es ist noch nicht mal ein Viertel, doch knapp über ein Vierteljahr ist rum. Nee, noch nicht ganz. Es ist noch nicht mal ein Vierteljahr Trump. Und was bisher schon alles kaputt gemacht wurde und umgesetzt wurde, stellt natürlich die Vertrauenswürdigkeit als Bündnispartner ziemlich stark in Frage. Die Frage ist, ob irgendwann insbesondere die Demokraten, die ja eigentlich der Gegenpart zu den Republikanern sind, das Ruder noch umgerissen bekommen. Oder tatsächlich am Ende die Bevölkerung ran muss. Und da gibt es doch ein schönes Beispiel. Es gab vor kurzem ja die Abstimmung zum Haushaltspaket. Und die Demokraten hätten die Abstimmung komplett blockieren können. Die hätten verhindern können, dass der Haushalt durchkommt, hätten ein Shutdown provozieren können. Sie hätten dafür die Sperrminorität gehabt. Hintergrund ist, dass für die Abstimmung zwar eine einfache Mehrheit reicht, aber um das Thema zur Abstimmung zu bringen, 60 Stimmen gebraucht werden. Und so viele haben die Republikaner aktuell nicht. Was ist passiert? Die Demokraten oder ein Teil der Demokraten, ich glaube 10 Stück waren es insgesamt, unter anderem Chuck Schumer, der Minderheitsführer Demokraten, haben dem Paket zugestimmt oder der Abstimmung zugestimmt. Und damit verhindert, dass die Demokraten ihre Sperrminorität ausleben. Verargumentiert haben sie es damit, dass dann wieder den Demokraten die Schuld gegeben wird. Aber im Endergebnis haben sie letztendlich im Ergebnis mitgetragen, dass die Kürzungen durchgesetzt werden und dass die Trump-Regierung so weiterarbeiten kann, wie sie möchte. Also auf gut Deutsch gesagt, man braucht, glaube ich, keine großen Hoffnungen auf die Demokraten.
Vor allem, die Demokraten, wann sind die nächsten Zwischenwahlen? In 2 Jahren? Ja, macht auch Sinn, zu Zwischenwahlen. Es sind dazwischen. Aber es kann noch 2 Jahre dauern, bis die Demokraten da im Senat oder sowas reisen können und die Mehrheit kriegen könnten. Und bis dahin kann viel passieren. Also was Trump in diesem nicht mal Vierteljahr gemacht hat, um der Demokratie zu schaden, da kann man sich nicht 100% sicher sein, dass wir in 2 Jahren in den USA noch demokratische Wahlen haben.
Ja.
Vor allem, da Trump jetzt schon mehrfach angedeutet hat, dass es bei den letzten Präsidentschaftswahlen, dass sie da ein bisschen manipuliert haben, er und Musk. Die Frage ist natürlich, wie ernst man das nehmen kann und wie viel das einfach nur Ablenkung ist und Trizen der politischen Gegner. Aber Trump hat schon in seiner letzten Präsidentszeit versucht, die demokratischen Wahlen ein bisschen zu manipulieren. Von daher, er wird jetzt wissen, wie er das richtig machen kann.
Genau. Und jetzt haben wir meine Person, jetzt haben wir Musk zum ersten Mal erwähnt. Ich finde es witzig, wir haben ziemlich viel über das Thema jetzt geredet, aber sind relativ wenig auf Tesla und Elon Musk tatsächlich eingegangen. Obwohl der ja sozusagen das Sinnbild und der das schlimmste Gesicht für diesen Technofaschismus gerade ist. Musk hat sich die Präsidentschaft erkauft oder den Präsidenten eher erkauft. Trump mit massiven Mitteln unterstützt, vorher Tesla gekauft, genau, Twitter gekauft als große Plattform und diese nahezu zu einer Propaganda-Plattform umgebaut, auf der inzwischen, glaube ich, auch wenige Demokraten, denn also demokratische Leute noch über sind, die sind alle auf andere Plattformen inzwischen geswitcht und hat sich...
Es geht tatsächlich, also relativ, der meiste Kram kommt halt
darum einfach aufhören zu nutzen. Wenn man natürlich weiter auf Twitter rumhängt, dann hört auch die Leute auf, die man schaut, nie auf, von Twitter zu wechseln.
Ja.
Tatsächlich sind die Zahlen von Twitter in den letzten 2 Jahren, im letzten Jahr stark runtergegangen. Also sind 50 Millionen User oder so, sind einfach verschollen. Und das muss man bedenken, mit den Zahlen gegengerechnet, dass das Bot-Problem, von dem ja Musk ewig behauptet hat, dass es riesengroß ist, schlimmer geworden ist. Jedenfalls, ich habe vergessen, worauf ich hinaus wollte. Musk, Twitter-Propaganda-Plattform.
Musk, Twitter-Propaganda-Plattform. Und
Musk hat sich gleichzeitig auch ein Amt in der Regierung erkauft, das er ja offiziell nicht hat. Er hat ja kein Amt in der Regierung, er ist ja nur freier Berater für die Doge, das Doge, Department of Government Efficiency, mit dem er ja auch, konsequent die US-Regierung abbaut und auch wunderbar die Aspekte von Project 2025 wieder vorantreibt. Weil auch viele der Aspekte, die er durchgesetzt hat mit Doge, in Project 25 relevant waren. Wie zum Beispiel diverse Grant-Programs, diverse Mitarbeiterentlassungen, die auch ein Kernpunkt von Project 25 sind und das Auflösen von der USAID, USIAD? Nee, USAID. Ah, fast richtig.
USAID.
Also er unterstützt das Programm auch kräftig. Was bekommt er denn dafür? Naja, inzwischen ziemlich wertlose Elektroautofirma, wo der US-Präsident tatsächlich einspringen musste und mit einer persönlichen Verkaufsshow in dem White House Garden dienen musste. Das muss man mal überlegen. Der Präsident eines Landes macht eine persönliche Verkaufsshow für ein Unternehmen.
Ja. Hatten wir den Project 25 Tracker schon erwähnt? Okay, dann erwähnen wir das.
Da kann man schön nachverfolgen, welche der Aspekte von Project 25 schon umgesetzt werden. Stand heute der Aufnahme am 23.03. entsprechend 42% aller Punkte von Project 25 wurden umgesetzt. Ja.
Genau, also ihr könnt auch selber auf die Webseite gehen, projekt2025.observer, kann man auch schön sortieren nach Agency und so weiter, aber die sind schon sehr weit in dieser Zerschlagung der Demokratie.
Genau. So.
So. Ja, das war's grundsätzlich. Trump ist an der Macht, Trump zerschlägt die Demokratie in den USA, die ganzen Technologiefirmen helfen ihm dabei. Manchmal eher widerwillig und manchmal sehr, sehr gerne. Jetzt ist die Frage, wie geht's weiter?
Auf jeden Fall. Die Frage ist tatsächlich, was ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass tatsächlich inzwischen der judikative Zweig inzwischen tatsächlich langsam auch Bammel bekommt und sich zumindest der Vorsitzende des Supreme Courts indirekt gegenüber Trump, er hat den Namen halt nicht erwähnt, geäußert hat, dass es halt sich nicht gehört, einen Richter zu kritisieren für eine Entscheidung und mit seinem Impeachment zu drohen, sondern dass es dafür den regulären Berufungsprozess gäbe. Könnte vielleicht auch daran liegen, dass man sich langsam über die eigene Zukunft Gedanken macht, weil wenn die Judikative nicht mehr gebraucht wird, dann entfällt halt auch die eigene Machtposition im Supreme Court, ist halt auch ein bisschen ungünstig. Die Frage ist natürlich, was bringt das am Ende, wenn Trump bekannt dafür ist, die Judikative zu ignorieren? Siehe die Abschiebung Venezuelaner nach El Salvador. Und die Frage ist dann, ob er dann nicht auch einfach irgendwann anfängt, Urteile des Supreme Courts zu ignorieren, wenn die irgendwann mal gegen ihn entscheiden würden.
Ja, und das Interessante aus so einer demokratierechtlichen Sicht ist ja, er kann es einfach machen. Also was soll der Supreme Court machen? Die können sagen, nein, du darfst das nicht. Aber
wir sind tatsächlich,
wenn das weiterhin macht, wer hält ihn auf?
Manche sagen, sie sind schon in der Verfassungskrise. Manche sagen, sie sind auf dem Weg in eine Verfassungskrise. Praktisch gesehen, ist das eine spannende Frage. Die Frage ist, wer würde sich dann im Zweifelsfall auflehnen? Die ganzen Behörden, die für die Festnahme von Straftätern und Ähnliches verantwortlich sind, oder stehen dem Department of Justice, das felsenfest in der Hand von Trump ist? Das Militär, fraglich. Da haben sie auch schon gut aufgeräumt, was Nicht-Unterstützer angeht. Also die haben echt eine Bilderbuch-Gleichsetzung der verschiedenen, Gleichschaltung der verschiedenen Pfade gemacht, die sich hätten auflehnen können. Und tatsächlich bleibt es am Ende wahrscheinlich an den Leuten hängen, an den einfachen Menschen.
Ich meine, die haben sich vorbereitet, die haben genau beschrieben, was sie machen wollen, um die Demokratie zu zerstören, und die machen es jetzt.
Ja.
Da muss man jetzt nicht allzu geschockt sein. Genau, aber grundsätzlich, das kann in jedem Land passieren. Also in Deutschland haben wir zwar auch ein Grundgesetz, aber was ist, wenn eine Bundeskanzlerin Weidel dieses Grundgesetz ignoriert? Solange da auf politischer Ebene oder von der Bevölkerung nichts gemacht wird, ist es dann eben so. Dann ist es dann de facto abgeschafft.
Ja, genau, aber du musst dann überlegen, was bedeutet das wieder? Das Bundesverfassungsgericht hat keine eigenen Spezialeinheiten, die sie losschicken kann, um dann eine beispielhafte Kanzlerin Weidel einzukassieren und vor Gericht zu stellen.
Das BVGSG.
Bringt dir was, kannst du in dem Moment einfach Gesetze für komplett unwirksam erklären.
Durchsetzung von Gesetzen übernimmt zum Beispiel die Polizei und die Polizeibehörden. Und die Polizei und Polizeibehörden unterstehen den Länderbehörden und die Länderbehörden unterstehen am Ende wieder dem Bundesinnenministerium.
Okay, machen wir mal ein Planspiel. Ich bin der Diktator.
Und dann ist nicht genau die Gewaltenteilung funktioniert aber nur, solange sich die Gewalten an die Gewaltenteilung halten. Wenn die Gewalten anfangen, die Gewaltenteilung zu ignorieren, dann kommt es darauf an, wie sehr sich eine Gewalt wehren kann. Bestes Beispiel sind doch so Gesetze, die historisch ihren Wert verloren hatten. Also zum Beispiel das Thema mit Homosexualität. Homosexualität war länger illegal, als es tatsächlich durchgesetzt wurde. Irgendwann war einfach der Konsens, dass es nicht mehr weiterverfolgt und bestraft wird. Das Gesetz hat aber noch existiert. Faktisch gesehen hat legislativ existiert, dass Homosexualität nicht legal ist. Durchgesetzt wurde es aber nicht mehr. Faktisch gesehen hat die Gewaltenteilung versagt. War in dem Sinne gut. Aber...
Okay, das heißt, so je da jetzt so der Stein in den USA quasi gefallen ist, die Rechten sind auf dem Vormarsch, man sieht den ganzen, man sieht quasi weltweit,
eben dass nicht, rechte nein,
Parteien auf dem Vormarsch sind. Eigentlich können wir uns direkt erschießen, das, oder?
Der Gedanke ist,
dass wir keine Waffen haben in Deutschland.
Man muss verhindern, dass wir in eine Situation kommen, in der Leute die Gewaltenteilung ignorieren. Die Macht, eine Person zu wählen, die Person muss erstmal in eine Position kommen, in der sie die Gewaltenteilung ignorieren kann. Du kannst gern versuchen, Janis, du als Janis in Norddeutschland alle Gesetze zu ignorieren, da du aber vollkommen irrelevant bist, werden die Polizei, wenn du zum Beispiel nackt auf dem Gehweg rumläufst, wie du es jeden Freitag machst, einfach einkassieren und wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses festnehmen. Da kannst du noch so sehr sagen, ich halte dieses Gesetz für schwachsinnig, da du einfach nur normaler Mitbürger bist und nicht in der Position bist, die Gewaltenteilung zu ignorieren, würdest du vor Gericht kommen. Wenn jetzt eine Weidel mit entsprechendem Rückhalt ihrer ganzen Partei, der Behörden, wo sie alle ausgetauscht haben, allen Leuten, die gefährlich werden könnten, in den Behörden ausgetauscht haben, entscheiden würde, sie möchte nackt auf dem Bundestagsdach stehen, da würde wahrscheinlich relativ wenig passieren. Das Entscheidende ist, wir als Menschen, wir als Bevölkerung müssen verhindern, und das ist das, was in der USA eben nicht passiert ist, dass Personen in eine Position kommen, wo sie exakt das tun können und die Demokratie aushöhlen können. Genau darum wurden ja auch so Dinge getan, wie jetzt vor kurzem nochmal mit dem Bundesverfassungsgericht, dass man festgelegt hat, dass halt diese Richterbesetzungen nicht mehr mit einfacher Mehrheit durchgesetzt werden können. Oder war es mit einfacher Mehrheit? Bin gerade durcheinander gekommen. Auf jeden Fall, dass man keine AfD-Stimmen
braucht. AfD-Stimmen braucht.
Partei an der Stelle die Macht zu nehmen und zu verhindern, dass sie die Zweige blockieren und die Macht der Zweige aushebeln.
Das habe ich schon irgendwo verstanden. Nur, also das, worauf ich hinaus wollte, ist, Trump ist jetzt in Amerika in dieser Situation. Er schafft das Bildungsministerium ab, was davor anscheinend eine absolut beschissene Arbeit gemacht hat, wenn man so manche Bildung von Amerikanern sieht. Das wäre für mich mit eines der Grundsteine.
Du hast es gerade schon aber wunderbar beschrieben, wie es funktioniert hat. Du bist gerade wunderbar in eine Falle getappt. Du hast gesagt, das Bildungsministerium, das vorher schon eine scheiß Arbeit geleistet hat, weil die Amerikaner dumm sind. Und da ist das Prinzip, wie die Republikaner seit Jahrzehnten arbeiten. Break it, reg dich darüber auf und schaff es ab. Oder privatisier es. Und genau das ist das Prinzip, was funktioniert. Und genau darum muss man vorsichtig sein, auch mit solchen Aussagen. Privatschulen und das einfache Volk, das halt nicht viel Bildung braucht, kriegt gerade genauso viel Bildung, wie es braucht, um in der Tesla-Fabrik ein Auto zusammenzuschrauben. Das ist es halt. Also ja, das Bildungsministerium war kaputt und ja, die Bildung in Amerika ist scheiße. Unter anderem auch, weil sie einen richtig heftigen Föderalismus vorher schon hatten und vor allem republikanische Staaten auch dann natürlich sehr viel auf Bildung gesetzt haben. Wie heißt es? Kreationismus? Die Kreationismus-Theorie eher vertreten konnten, weil es halt Landessache war. Also, dass Gott die Welt geschaffen hat, nicht Evolution. Weil ich gerade noch nicht verstehe,
worauf du hinaus willst. Immer noch mit dem Punkt, worauf ich hinaus wollte. Der
Hase.
Ja, lass ihn doch erklären.
Nee, weil du mich unterbrichst, du Hase. Ich wollte dich nicht beleidigen,
sonst hättest du
was an die Birne geworfen bekommen. Lass mir das einfach mal so stehen. Du hast jetzt diesen Weg eingeschlagen. Du hast immer mehr Hebel dafür in Bewegung gesetzt, dass die Bildung in dem Land weiter sinkt, dass die Leute immer mehr rechts wählen. Wie kommt man
mit dem, was wir am Anfang gesagt haben,
aus diesem durch die Menschen. Todeskreise wieder raus?
Auch die Macht von Trump basiert. Warum?
Also
deine doch Aussage von, was ich selber erschießen.
Sich selber oder Trump?
Das bringt recht wenig, wenn sich alle Demokraten erschießen.
So wollt's auch.
Das Problem ist halt immer, man braucht ausreichend von der zivilen Bevölkerung, braucht man Demonstrationen, die müssen sich irgendwie engagieren. Denn auch so ein republikanischer Senator weiß, wenn der weiß, dass er nicht wiedergewählt wird, dann entscheidet er vielleicht sich doch gegen Trump. Also sowas in die Richtung kann man machen. Du hast natürlich recht, Janis, es wird natürlich immer schwerer, denn je mehr Trump macht, desto schwerer wird es, ihn aufzuhalten, weil es eben so dieser Verfall von der Demokratie eben so mit sich bringt. Und irgendwann gibt es halt diesen Punkt, wo es einfach so spät ist. Und wo man vielleicht ein paar Jahren dann...
Und exakt das meine ich, ist sowas nicht irgendwo schon erreicht? Weil wir sind jetzt, das kann man ja zum Beispiel vergleichen mit der Klimakrise. wir sind jetzt in einem Stadium, wo wir uns nicht mehr aussuchen können,
bisher
bewältigen wir diese Klimakrise, sondern
da, wie da schlimm. Unterscheidet, aber die Klimakrise unterscheidet
diese
sich
Klimakrise. Richtig,
die Klimakrise unterscheidet sich aber in einem
sie trifft uns,
Punkt
das ist ganz
von
klar.
Politischen Entscheidungen. Die Klimakrise ist Stand jetzt der wissenschaftlichen Erkenntnis danach ein Thema, was wir mit unseren jetzigen technischen Mitteln nicht einfach umgekehrt bekommen und wo wir die Natur beeinflussen. Das, wo wir haben, faschistisches System, ist ein menschgemachtes System und ein menschliches System. Und bisher ist jedes diktatorische System nach einer gewissen Zeit zumindest, wie lange es immer gedauert hat, ist eine andere Frage, zusammengebrochen. China hatte davor auch ein anderes diktatorisches System. Trotzdem hatten sie dann ein demokratisches System, bis es wieder anders ausgehebelt hat. Die Frage ist natürlich, wie langfristig wird eine Diktatur ausgehoben? Aber keine Diktatur ist bisher ewig bestehen geblieben.
Ja. Auch keine Demokratie. Deswegen, ich gebe Janis schon recht, es ist sehr gut möglich, dass wir gerade an so einem Punkt sind, wo eh alles zu spät ist. Trump kann die nächsten Monate machen, was er will praktisch, und wenn er es schlau anstellt, muss natürlich sagen, bei Trump, der stellt nicht immer alles schlau ein, das könnte unsere einzige Hoffnung sein, dann kann er die USA für die nächsten Jahre
und Jahrzehnte zu einer Diktatur umwandeln. Zu spät,
da kann man dann jetzt nichts mehr machen.
Aufgeben, die Diktatur hat gewonnen. Juhu, okay. Ende. Nein.
Ich sage nicht, dass sie
aufgeben sollen. Das war ja die Frage. Ist das schon,
natürlich kommt
ist das
immer
schon
noch
der
mehr.
Punkt? Es gibt es danach noch mehr? Es kommt noch irgendwas? Und das war die Frage quasi.
Noch schlimmer. Bisher haben sie keine vollendgültige Bereinigung der Behörden hingekriegt, weil sie festgestellt haben, dass Behörden doch noch ein paar erfahrene Mitarbeiter brauchen zu arbeiten. Aber das wird sich in den nächsten Jahren auch ausgehen. Das ist eine Zeitbombe. Die Zeitbombe ist schon relativ nah bei der Explosion. Dass die Demokraten compliant sind und das mittragen, ist schon mal auch ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Aber noch sind Leute an Positionen, wo etwas verhindert werden kann. Noch gab es auch nicht die Situation, dass der Supreme Court massiv ignoriert wurde. Auch der kommt, wenn die ersten Entscheidungen getroffen werden, sicherlich noch interessant zur Geltung. Und auch da ist die Frage, wie die Bevölkerung drauf reagiert. Ein interessantes Beispiel ist ja auch, dass gerade auch Bauern aktuell zum Beispiel mit Trump relativ unzufrieden sind. Weil wer hätte es gedacht, das, was im Parteiprogramm steht, wurde umgesetzt und ist scheiße für sie. Aber das haben die ja niemandem geglaubt, wenn es denen gesagt wurde. Jetzt erleben sie es. Ja, es wird immer beschissener. Ja, es wird immer schwieriger. Vor allem mit jedem Tag wird es immer schwieriger. Mhm. Spätestens, wenn der Project 25-Tracker bei 100% steht, da wird es ganz spannend. Da sind wir bei Thema, wenn überhaupt noch, mit einem bewaffneten Aufstand. Was in der USA ganz gut klappen könnte, weil die haben Waffen.
Die falsche Seite. Viel mehr Waffen.
Wie gesagt, auch die Bauern sind aktuell nicht mehr sehr zufrieden. Es gibt auch einige lokale Republikaner, die inzwischen sagen, Herr Trump, bitte hören Sie auf mit den und den Terrorists, die schaden unseren Leuten. Weil sie doch merken, dass, wie Marc es gesagt hat, die wollen ja auch wieder gewählt werden. Auch in einer Oligarchie wollen die Oligarchen ihre Macht behalten. Und die Oligarchen übrigens auch nicht, wenn sie ihre Macht verlieren. In Russland fliegen sie im Regelfall aus dem Fenster. In der USA sind wir noch nicht ganz so weit.
Na, warte mal, ganz kurz. Wir haben gelernt, sie werden defenestriert.
Ja, das Fachwort bitte nutzen.
Wichtig bitte. Ist, und genau das war nämlich auch das Problem, es ist ganz entscheidend, was man sagt und kommuniziert. Wenn man rauskommuniziert, es gibt eh keine Chance mehr, was zu tun. Warum sollte man sich dann noch auflehnen? Warum sollte man das Risiko eingehen? Und dasselbe war an sich bei den Wahlen auch das Problem. Es wurde wieder gesagt, ja, Trump hat eh keine Chance. Trump wird eh nicht gewinnen. Ist doch so verrückt. Also sind die ganzen moderaten Demokraten, die entspannt eh zu Hause geblieben wären, zu Hause geblieben. Wer immer wählen geht, sind die Extremen. Weil die Extremen sind, in dem Fall die extremen Republikaner, so verblendet, so im Personenkult, die gehen auf jeden Fall wählen. Die interessiert nicht, warum sie wählen, die interessiert nur, sie möchten Trump wählen. Und genauso muss man jetzt sagen, die Situation ist scheiße. Wenn man noch ein bisschen wartet, ist es noch beschissener, es wird immer schwieriger. Also sozusagen fangt jetzt an, euch aufzulehnen. Rufen wir gerade in unserem Podcast zu Aufständen in der USA auf? Vielleicht kriegen wir ein bisschen Aufmerksamkeit
ein bisschen,
vom Heimatschutzministerium in der USA. Vielleicht wird das CIA Strohmann in unsere Mitte eingeschleust. In der nächsten Folge.
Hey, Marc,
Janus, ich habe eine Frage. Ja? Wer ist dieser vierte Typ, der jetzt bei unserem Podcast mitmacht? Hallo, ich bin deutscher Vorname, Nachname. Ich bin bestimmt kein Amerikaner. Hahaha. Genau. Aber im Endergebnis, ja, es ist beschissen. Aber noch gibt es Wege daraus.
Und auch mal was, um was anderes zu sagen, viele Diktaturen oder viele schlechte Diktaturen bauen ja auf einen gewissen Führerkult und die dummen Führer planen nicht ihre Nachfolger. Mhm. Und um es einfach mal in den Raum zu werfen, Trump ist gerade 78 und ist nicht der gesündeste. Ich kann mir gut vorstellen, dass, ja, dass Trump keinen Nachfolger geplant hat und sobald Trump tot ist, wenn er da Diktator ist, so Chaos weil ausbrechen es wird, mehrere, dass es sich dann vielleicht erholen könnte.
Streben würden. Elon Musk, Herr Couch Fetischist, dessen Namen ich auch immer gerne vergesse, Vance, diverse Vance. Andere Leute aus dem Project 25 Umfeld. Also ja, das ist noch ein entscheidendes Thema. Und was man auch sagen muss, im Regelfall sind die Diktatoren oft auch diejenigen, die hochintelligenten sind und strategisch das Ganze machen und ihren Personenkult laufen lassen. Trump hat eher das Glück, dass sein Umfeld für ihn einen Diktaturplan ausgearbeitet hat und er sozusagen die Hauptrolle, das Gesicht ist. Und das scheidet sich ein bisschen, finde ich, von anderen Diktaturen auch. Zum Beispiel China, die ja eine sehr, sehr, sehr gut durchdachte, auch personenzentrierte Diktatur haben, aber wo das Ganze weitaus intelligenter, diplomatischer und strategischer geplant ist. Oder auch Russland. Was man Putin lassen muss, bei allem, wo er scheiße ist, aber seinen Staat gleichgeschaltet und alles vorbereitet, hat er extrem gut gekonnt. Und er ist auch klargekommen, seine Verbündeten in seinem Umfeld regelmäßig auszutauschen, zu defenestrieren und durch neue zu ersetzen. Also es gibt, das sind eher Macher in der Diktatur. Trump ist eher der senile alte Opa, den man da hingesetzt hat und der meint, er hat die Macht.
Ja. Nee, das ist auch ein guter Punkt. Trump will sich mit Leuten umgeben, die loyal zu ihm sind und bestenfalls nicht allzu schlau, als dass sie irgendwas gegen Trump machen könnten. Und das könnte so ein bisschen die Hoffnung sein.
Nein, Musk hat sich Trump geholt.
Das deswegen hat er sich Musk geholt. Die
falsche Ansicht. Okay,
genau.
Musk hat sich definitiv Trump gekauft.
Wer hat sich mit ihm geangelt?
Wir können jetzt weiter über Einzelpunkte diskutieren. Ich möchte auch nur noch mal erwähnen, stellt euch mal vor, ihr wärt in Deutschland, also stellt euch mal vor, ihr seid in Deutschland, so. Ihr seid in Deutschland und stellt euch vor, es würde jetzt heißen, wenn man kein Mercedes kauft oder Mercedes-Fabriken belagert oder davor demonstriert, ist das Terrorismus.
Ist in Baden-Württemberg
schon so. Ich kenne tatsächlich Leute, die, also in Deutschland finde ich, ist das alles noch entspannt. Also bei allem Witz.
Doch nicht beim heiligen St. Mercedes.
Nein, aber worauf ich hinaus will, ist, das ist einfach so abstrus. Also da kommen die ganzen dystopischen 80er, 90er Jahre Cyberpunk-Filme raus, wo Konzerne alles kontrollieren und die Weltherrschaft an sich reißen. Und wir einen schönen Kreis zum Technofaschismus wieder gedreht haben. Irgendwann gehören wir nur noch den Konzernen. Ja. Ist ein gutes Spiel inzwischen.
Vielleicht muss ich dann
ab und an tatsächlich für 19 Euro im Angebot, kann ich empfehlen, für so einen günstigen Preis sich zu holen. Braucht man aber Zeit für, ich habe selber noch nicht durchgespielt. So, Videospielempfehlungen gibt es jetzt auch bei uns.
Ja, mit.
Ja, wir reden über Faschismus und Videospiele.
Am besten aber nicht von Morris, der hat Watch Dogs und Presale gekauft.
Was du vor 10 Jahren noch gemacht hast, da wollen wir nicht drüber reden. Anyway, gibt's doch irgendwas zu unserem Hauptthema zu sagen?
Besser nicht.
Okay. Nee, es war eine schöne Diskussion, glaube ich. So bist du dem
Schluss. Das kann sich auch mal eine Diskussion und kein Vortrag.
Obwohl du gesagt hast,
ich fand es irgendwie sehr komisch. Alles
funktioniert. Ja, siehst du.
Ich fand es irgendwie sehr komisch, dass das nicht damit geendet hat von dir, Phil, wie üblich, dass irgendwie alles schlecht ist und es gibt den Untergang, sondern so dieser kleine Hoffnung von...
Mir war es diesmal so, die Welt geht unter. Mal die andere Rolle gezwungen.
Ja, gewissermaßen.
Ja, das Problem
die USA
ist,
dass Europa
die Welt danach sich vielleicht, USA loszusagen und immer noch die gesagt, USA Verteidigung schon. Klappt nur mit der USA als Bündnispartner. Ja. Doch, die Welt geht unter. Marc,
erzähl mal. Die Welt geht nicht unter. Lass uns mal weiter schwenken zu den weltbewegenden News.
Genau, damit willkommen zu den weltbewegenden News. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass das ein Weltuntergang ist. Also nur nicht jetzt und auch nicht für die Älteren unter euch. Aber wir haben Mitte März in Griechenland eine neue Höchsttemperatur gemessen von 31,4 Grad.
Packt die Badehosen aus, Leute.
Ja. Ist natürlich wieder so ein Temperaturrekord nach dem wärmsten Winter und dem wärmsten Sommer und so weiter. Und vor knapp 2 Jahren gab es in Griechenland ja auch diese immens großen Brände. Aber findet ihr nicht auch, dass zu viel für den Klimaschutz also, gemacht wird?
Wenn mein Diesel nach Stuttgart reinfahren kann, dann können doch wieder meine Kindeskinder irgendwann mal mit dem Schlauchboot zur Schule fahren.
Genau, diese ganzen Friday for Futures Kinder, die sollte man einsperren.
Ja,
und apropos Thema. Einsperren.
Einer der härtesten Konkurrenten vom türkischen Präsidenten oder Premierminister? Präsidenten Erdogan wurde seltsamerweise kurz vor seiner Ernennung zum Präsidentschaftskandidaten seiner Partei verhaftet. Der relativ in der Türkei beliebte Kandidat, ich hätte auf den Namen verzichten sollen, oder? İmamoğlu?
Der Kandidat,
İmamoğlu? Ja.
Wurde verhaftet wegen angeblicher Korruption und
Terrorunterstützung. Zusammen mit ihm wurden, ich glaube, Dutzende andere Mitarbeiter und Kollegen von ihm verhaftet. Und infolgedessen kam es zu den größten Demos seit mehreren Jahrzehnten gegen Erdogan und für die Freilassung von Herr İmamoğlu. Wird spannend, da haben wir wieder das Thema mit autoritären Systemen und wie lange sie sich halten. Scheinbar hat Erdogan zumindest ein bisschen Angst vor dem Gegenkandidaten gehabt, dass er ihn jetzt so öffentlichkeitswirksam einkerkert. Noch nicht defenestriert. Defenestriert macht nur Russland. Ja, und vom Defenestrieren von Oppositionspolitikern zur Defenestration der Eier der SPD.
Der SPD. Das passt auch erstaunlich gut. Das Sondierungspapier der Union und der SPD ist.
Die haben es halt öffentlich veröffentlicht.
Aufgetaucht, also, klingt bestimmt doof.
Ist
erstellt worden.
Ja, das ist ganz der ganz starke Unterschied zu dem, was damals in anderen Koalitionen passiert ist. Genau. Da sind einfach die Papiere irgendwie aus den geheimen Besprechungen rausgefallen und wurden dann von der Bild veröffentlicht. Ja, war seltsamerweise immer die
und
Bild.
Und ganz bestimmt nicht von der FDP an die Bild weitergereicht. Ganz bestimmt nicht. Ja. Immerhin haben die es noch selbst gemacht, die Parteien. Steht vieles drin, vieles einigermaßen Gutes, vieles einigermaßen Schlechtes. Der Absatz über Migration, ich nehme mal das Wort von Morris, handgeschrieben von der CDU, CSU, ist ein absoluter Graus. Des Weiteren steht da wirklich, ich weiß nicht, wie man das nennen könnte, Geldverschwendung drinne, sowas wie Sachen zur Fusionsforschung zum Beispiel stehen drinne.
Das hat man als Thema, ich glaube.
Standardweise steht da drin, oder? Nichts drin zur Atomenergie, ja. Oder? Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Ich gucke nebendran nochmal. Steht drin relativ wenig drin
bezüglich. Man muss aber auch bedenken, zugegebenermaßen, es handelt sich um ein Sondierungspapier. Das Sondierungspapier ist ein 10-seitiges Papier, wo halt die zentralen, wichtigen Themen drin stehen.
Richtig.
Es ist natürlich wichtig, queere Menschen und den Kampf für die Rechte von queeren Menschen weiter festzusetzen. Für mich wäre es aber auch nicht das erste Thema gewesen, was ich in einem Sondierungspapier erwartet hätte. Da ist es für mich entscheidend, dass es im auch bald vermutlich veröffentlichten Koalitionsvertrag zumindest drinne steht und Aspekte drinne stehen. Es fehlen auch noch stark Details natürlich im Sondierungspapier. Also da ist vieles auf einem Niveau von, wir gucken uns das mal an. Die waren stets bemüht.
Richtig.
Darum, ich denke, die nächste Folge könnte vielleicht...
so ungefähr.
Die laufen.
Ja,
die laufen bis zum
20.
April, wenn man das Koalitionspapier dann fertig veröffentlicht.
Die laufen sogar schon.
Die SPD ja ruft auch vorher zur Abstimmung auf, dann über den Koalitionsvertrag. Also man hat, ich denke, 2 Wochen sind, glaube ich, eingeplant für die Abstimmung.
Okay, also ein paar Tage vorher vermutlich eher.
Und Stand heute ist es nicht mehr möglich, der SPD beizutreten, um abstimmen zu können. Bis zum 20.03. war, glaube ich, der Stichtag.
Den Fehler machen wir nochmal.
Wenn der Koalitionsvertrag ist, sollten wir uns darüber sicherlich nochmal im Detail mit auseinandersetzen. Okay.
Definitiv.
Ja. So, die Zahl des
Monats ist
ganz wieder im Stil.
Weiter geht's wieder Zahl des Monats.
Sondierungspapiers und den daraus folgenden Themen. Meine Zahl des Monats sind 500 Milliarden Euro. Das ist nämlich das Sondervermögen, was vor einigen Tagen im Bundestag mit einer Zweidrittelmehrheit ins Grundgesetz aufgenommen wurde mit Unterstützung der Grünen. Nach sehr heftigen Debatten und vielen Unsicherheiten, ob es überhaupt durchkommt, konnte beschlossen werden, dass zum einen diese 500 Milliarden zur Verfügung gestellt werden für die Investitionen in Infrastruktur. Gleichzeitig auch die Schuldenbremse ausgesetzt wurde für Ausgaben für die nationale Verteidigung, inklusive der Verteidigung der Verfassung, also den Geheimdiensten. Dort wurden nämlich alles, was über 1,5% des Bruttoinlandsproduktes an Militärausgaben gemacht wurde, von der Schuldenbremse ausgenommen. Die Grünen haben sich letztendlich dazu überreden lassen, diesem Paket zuzustimmen, konnten dafür einige Aspekte im Klimaschutz auch noch reinnehmen, wie man in den zukünftigen Koalitionsvertrag, wie man munkelt. Und ich habe auch die Vermutung, dass die Veröffentlichung der Nachricht, dass die Frau Baerbock künftig eine Rolle bei der UN haben wird, sicherlich auch im Rahmen dieses Paketes mit vereinbart wurde. Was ich sehr gut finde, weil ich fand Frau Baerbock eine sehr gute Außenministerin. Darum macht es Sinn, dass sie sich weiter mit unserer deutschen Außenpolitik befasst. Genau. Dann aber in Zukunft als Rolle in der UN. Nach den 500 Milliarden Euro, die wir jetzt ausgegeben haben, reden wir darüber, dass wir 500 Milliarden Euro dafür ausgeben, Jannis das die Musikempfehlung des Monats nennen zu lassen. Jannis, was ist die Musikempfehlung des Monats?
Erstmal das Geld. So. Nehme ich übrigens. Musikempfehlung wieder sehr politisch. Ich empfehle euch sehr das Lied This is America von Childish Gambino. Thematisiert sehr, sehr viel, was in den USA derzeit einfach generell auch damals schon falsch lief. Glaube ich schon ein paar Jahre alt. Soziale Ungerechtigkeit, Waffengewalt, systemische Probleme, die auch weiterhin einfach aktuell sind. Daher Childish Gambino, This is America. Kurz und knackig.
Das bekommst du, wenn einer von uns geschafft hat, eine Position einzunehmen, in der wir die Gewaltenteilung ignorieren können und die 500 Milliarden von den deutschen Steuerzahlern überweisen können. Und damit
jetzt habe ich doch das in Amerika funktioniert. Dass das irgendwie.
Okay. Naja. Mit diesen Worten. Diesmal geht die Welt nicht unter.
Wuhu. Genau.
Das war ein ganz schön scheiß Podcast, wenn unsere Welt nicht untergeht. Naja. Ich hoffe, ihr schaut uns trotzdem auf, wenn die Welt nicht untergeht. Ich bin mal gespannt. Jannis, ich bitte dich darum, das Thema mit der Türkei und Erdogan in die Beschreibung aufzunehmen. Ich habe die Vermutung, dass wir in dem Fall wieder sehr viel Interaktion bekommen werden.
Oh ja.
Marc?
Oder Marc? Oh, vielleicht schreibt Markus nochmal irgendwann einen Kommentar. Grad.
Marc, schreib uns doch mal einen Kommentar.
Markus.
Nee. Ah. Ja, ich schreibe auch Kommentare. Ich beleidige euch immer dabei.
Tschüss.
Ach, daher kommen die ganzen Beleidigungen. Alles klar.
Gut, dann war's mit der Folge. Ciao.
Bis dahin.